Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Marja Elmenreicher Mikrofon. Einfach mal still sitzen und dem eigenen Hirn bei der Arbeit zusehen. Das ist es eigentlich schon. Nicht machen, nicht tun, nicht urteilen, nicht planen oder organisieren. Einfach nur beobachten. Warum sich das lohnt, erklärt uns der Meditationsforscher Ulrich Ott. Um die Stille als Weg aus dem Hamsterrad heraus geht es in unserer Gesprächsreihe Vorwärts oder Rückwärts. Wohin bewegen wir uns? Außerdem berichten wir vom Pärnu-Festival in Estland. Dort feiert man die Musik des Komponisten Avo Pärt. Zuerst aber blicken wir nach Polen. Dort findet nämlich gerade ein Schlagabtausch statt zwischen Politik und Kultur, um es mal vereinfacht zu sagen. Anlass ist eine Fotoausstellung, die das Danziger Stadtmuseum und das Museum des Zweiten Weltkriegs in Danzig gemeinsam auf die Beine gestellt haben. Thema der Ausstellung ist ein Kapitel der deutsch-polnischen Geschichte, das auch 80 Jahre nach Kriegsende wenig bekannt ist bzw. zum Teil auch aktiv verschwiegen wird. Es geht um Danziger Soldaten, die nach 1939 von der deutschen Wehrmacht rekrutiert wurden. Nicht freiwillig, sondern unter Zwang. Sabina Matej fasst Empörung und Diskussion zusammen.
Nasi chłopcy. Zu Deutsch, unsere Jungs. Schon der Titel der Ausstellung, eine Zumutung für polnische Politiker, vor allem im nationalkonservativen Lager. Das Museum von Danzig befasst sich mit der Zwangsrekrutierung polnischer Männer durch die deutsche Wehrmacht ab 1939. Zehntausende aus Stadt und Umland waren nach der völkerrechtswidrigen Annexion von Danzig in den Dienst der Wehrmacht gepresst worden. Präsident Andrzej Duda schreibt im Kurznachrichtendienst X:
Soldaten des Dritten Reichs als unsere darzustellen, ist nicht nur eine historische Unwahrheit, sondern eine moralische Provokation.
Wenn sie nicht unsere sind, wer sind sie dann? Sind sie Verräter? Sind sie keine Polen? Sollen sie ausgeschlossen und an den Rand der Geschichtsschreibung gedrängt werden?
Andrzej Gierzewski ist Sprecher des Museums von Danzig.
Das Thema ist ein Tabu. Schulbücher behandeln es nicht. Wir wollen die Erinnerung an diese Menschen wiederbeleben und ihnen die Würde zurückgeben.
Denn die meisten Betroffenen schwiegen darüber, um nicht fälschlicherweise als Kollaborateure diffamiert zu werden. Wie viel politischer Zündstoff darin liegt, zeigte der Präsidentschaftswahlkampf 2005. Damals thematisierte die rechtspopulistische PiS die Wehrmachtsangehörigkeit des Großvaters des heutigen Regierungschefs Donald Tusk. Dass Tusks Großvater zwangsrekrutiert worden war und bald desertierte, ging im Wahlkampfgetöse unter. Tusk verlor die Wahl. Das Danziger Stadtmuseum kooperiert bereits zum zweiten Mal mit dem Museum des Zweiten Weltkriegs in Danzig und dem Zentrum für historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften, um Tabuthemen von Geschichte und Geschichtsschreibung in Pommern darzustellen. Solche Themen untergraben das Narrativ, das insbesondere die PiS-Partei betreibt. Polen als Opfer der Nachbarn, das fortwährend für die eigene Freiheit kämpft, besonders gegen Deutschland. In diese Kerbe schlug jetzt auch der PiS-Europaabgeordnete Piotr Müller. In der Ausstellung wird Deutschlands Verantwortung für die Opfer des Zweiten Weltkriegs verwässert, meint Müller. Eine Sicht, die offenbar mancher in der aktuellen Mitte-Links-Regierung teilt. Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz verlangte Ausstellungen für jene Helden, die Polen einst gegen Nazi-Deutschland verteidigt hatten. Daran mangelt es allerdings nicht. Das Kulturministerium hingegen bezichtigt die Kritiker der Verbreitung von Falschinformationen. In einer Mitteilung heißt es, polnische kulturelle Einrichtungen müssten die Vergangenheit verantwortungsbewusst darstellen, statt einseitige politische Narrative zu bedienen. Andrzej Gierzewski vom Danziger Stadtmuseum hat die Empörung über die Ausstellung nicht überrascht. Er mahnt zu sachlicher Diskussion, gern auch mit Präsident Duda.
Diese Ausstellung beleidigt niemanden. Sie dient der Erinnerung. Denn Museen erinnern an die Vergangenheit, um in die Zukunft zu weisen.
So der Sprecher des Danziger Stadtmuseums, Sabina Matej, über eine Ausstellung, die für hohe Wellen in Polen sorgt.
vorwärts oder rückwärts? Wohin bewegen wir uns?
Der Affe in unserem Kopf, der ist ständig in Bewegung. Rauf auf den Baum und kopfüber wieder runter, rolle vorwärts am Boden und dann mit einem Hechtsprung rauf auf den nächsten Ast. Der Affe, der steht für unseren Geist, der nicht zur Ruhe kommt, weil er darüber nachdenkt, was morgen alles zu tun ist, weil er darüber grübelt, was der Kollege gestern gesagt hat, weil er sich zu oft in Zukunft und Vergangenheit verliert und nicht auf das Hier und Jetzt konzentrieren kann. Monkey Mind, sagen die einen, Gedankenkarussell die anderen. Eine Methode, das unablässige Hin und Her in Schach zu halten, ist die Meditation. Wird seit Jahrtausenden in den Weltreligionen praktiziert und zunehmend auch ohne spirituellen Bezug. Ich habe mit dem Psychologen Ulrich Ott gesprochen. Er erforscht an der Justus-Liebig-Universität in Gießen die Wirkung des Meditierens. Außerdem hat er einen Klassiker der Meditationsanleitung geschrieben mit dem Titel »Meditation für Skeptiker«. Herr Ott, um noch beim Bild des Affen zu bleiben, was ist das Ziel beim Meditieren? Dass dieser Affe mal ruhig auf einem Fleck sitzt und sich die Welt um sich herum anschaut?
Ja, das ist für die meisten, die mit dem Meditieren anfangen, ein wichtiges Ziel, weil sie merken, dass diese innere Rastlosigkeit des Denkens und des Geistes mit sehr viel Stress verbunden ist. Und sie innerlich zur Ruhe, zu ihrer inneren Mitte kommen wollen. Das heißt, diesen Monkey Mind zu beruhigen, ist tatsächlich ein wichtiges Ziel. Allerdings muss man schon wissen, wie man das macht, weil es funktioniert nicht, wenn Sie den Affen verfolgen, sozusagen auf den Baum steigen und ihn jagen und irgendwie fesseln wollen. Es ist mehr eine sanftere Art und Weise, wie man in der Meditation mit diesem Affen umgeht, indem man ihn beobachtet, sich mit ihm vertraut macht, versteht, was ihn motiviert, den Geist immer in die Zukunft zu wandern oder in der Vergangenheit zu suchen und dann mit dieser Einsicht und der Ruhe, auch der vegetativen Beruhigung, kann man dann auch erfolgreich sein.
Also wenn man dieses Ziel hat, ich denke an gar nichts, das muss ich schaffen beim Meditieren, dann ist man eigentlich ein bisschen zu hoch mit der Latte, die man sich selbst legt?
Ja, also es geht um eine innere Haltung zu kultivieren beim Meditieren. Und wenn Gedanken auftauchen, habe ich ganz gern dieses Bild, das sind wie Wellen auf dem Wasser. Und wenn man jetzt mit dem Stock draufschlägt, um die Wellen zu vertreiben, hat das einen gegenteiligen Effekt. Ja, wie jeder weiß. Das heißt, es geht wirklich darum, einfach mal in die Stille zu gehen, in die Ruhe zu gehen. Das ist sehr schwierig, obwohl es eigentlich ganz einfach ist, weil wir ja ständig bombardiert werden von allen möglichen Seiten mit Reizen. Und sich davon mal ein bisschen zu entfernen, zurückzunehmen und zu schauen, was wirklich jetzt in mir passiert. Das ist eigentlich der erste und wichtigste Schritt beim Meditieren.
Stichwort Reize. Ist die Notwendigkeit bzw. die Herausforderung des Meditierens größer geworden im Verlaufe der letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende womöglich, weil die Reize immer zahlreicher werden in unserer Welt?
Ach, das weiß ich nicht, wie das vor 1000 Jahren war. Ich glaube, das Leben war auch da nicht so super entspannt, sondern auch ziemlich stressreich. Aber wir haben momentan schon ein enormes Bombardement von Reizen und Stimuli, die alle nach unserer Aufmerksamkeit lechzen. Ich glaube schon, dass es schwieriger ist, sich aus diesem Gedankenkarussell zu lösen, weil wir auch sehr viel in so Funktionskreisen drinstecken, wo wir quasi unser ganzes Leben durchplanen. Und viele machen sich ja dann zum Meditieren einen eigenen Termin mit sich selbst ja, im Kalender, damit sie dem den Raum geben. Also das ist vielleicht ein Problem, dass wir nicht mehr so viel Zeit uns für uns selbst nehmen können, weil es nicht so viele Pausen gibt.
Mhm. Ihr kleines Büchlein, das Sie vor 15 Jahren geschrieben haben, das heißt Meditation für Skeptiker. Worin besteht denn meistens die Skepsis der Meditation gegenüber?
Also ein wichtigerer Punkt ist immer so das Religiöse oder Spirituelle oder auch Esoterische, was der Meditation beigelegt wird, weil die Leute dann denken, sie müssen da irgendwie Räucherstäbchen inhalieren und an irgendwas glauben. Und da war damals mein Ansatz, das ganz anders darzustellen und rein faktenbasiert und Argumente zu bringen, wo man sagt, ja, das ist eine Selbstklärung, das ist ein sich selbst finden, dazu brauchst du keine Ideologie, keinen Glauben, sondern es ist einfach ein Weg der Selbst. Erfahrung.
Und Sie untersuchen die Meditation ja auch aus neurowissenschaftlicher Sicht. Mhm. Was setzt das Meditieren im Gehirn in Bewegung? Also wie reagiert das Hirn, wenn wir uns still hinsetzen und dem Affen bei seiner Arbeit zuschauen?
Ja, also das Gehirn ist sozusagen nicht in physischer Bewegung, sondern ständig am Hin- und Herfeuern, also elektrisch vor allem aktiv. Und da kann man sehen, dass es zu einer Beruhigung kommt. Aber nicht nur so im Sinne von Abschalten, sondern mehr ein aktiver Prozess des Umschaltens. die Aufmerksamkeitsnetzwerke, die man braucht, gerade am Anfang, wenn man lernt, sich zu fokussieren, zum Beispiel auf die Atemempfindung. Das kann man beobachten, dass die mit der Zeit effektiver werden, besser werden und auch, dass die Körperwahrnehmung insgesamt verbessert wird. Ja, weil wir sehr viel im Außen uns bewegen mit der Aufmerksamkeit, während wir in der Meditation in der Regel eher über Körperempfindung nach innen gehen und sich dann auch im Gehirn die Repräsentation unseres inneren Befindens verbessern, ausdifferenzieren. Also sowohl der Körper, den man besser spürt, als auch die Gefühle. Die werden besser zugänglich. Und vieles, was so unter der Schwelle ist, was man im Alltag ausblendet oder übergeht, das tritt dann ins Bewusstsein und man kann darauf reagieren.
Klingt nach einem etwas längeren Weg. Ist das eine langfristige Sache, das Meditieren? Also zeigen sich dann erst, wenn man es länger macht, die wirklich guten Auswirkungen?
Hängt ein bisschen vom Typ ab. Also es gibt Leute, die relativ schnell in tiefe Meditation kommen, wenn sie dazu neigen, also eine hohe Absorptionsfähigkeit haben. Für manche dauert es ein bisschen. Also mit Hektik und mit schnellen Ergebnissen in die Meditation einzusteigen, widerspricht so ein bisschen der Natur des Prozesses. Also es geht darum, erstmal diese starken Wünsche und das machen wollen und das Erfolg haben wollen, das zur Ruhe zu bringen und einfach nur zu beobachten, was ist. Und wenn einem das gelingt, kann man relativ schnell in tiefere Erfahrungen vorstoßen.
Aber da beißt sich ja womöglich die Katze in den Schwanz, ne? Dass diejenigen, die eigentlich Ruhe so dringend haben wollen, dass es denen schwerfällt, sich erstmal ruhig hinzusetzen.
Ja, genau. Und das wird auch in einer schönen Zen-Geschichte illustriert, wo der Schüler zum Meister kommt und fragt, wie lange muss ich denn meditieren? Und dann sagt der Meister, 20 Minuten. Und der Schüler schlägt die Hände beim Kopf zusammen, 20 Minuten, das ist unmöglich, also das schaffe ich niemals. Und dann sagt er, okay, 40 Minuten. Ja?
Klar.
Also, und es kommt auch nicht nur darauf an, diese Zeit da auf dem Kissen irgendwie still zu sitzen, sondern dann auch diese Haltung der Achtsamkeit und der inneren Ruhe beizubehalten. Also es gibt quasi nicht nur die Herausforderung, wenn sie sich hinsetzen, zu sich zu kommen, sondern vor allem, wenn sie dann aufstehen, bei sich zu bleiben und nicht wieder ihr Hamsterrad anzuschmeißen und das der Gedankenkarussell auf Hochtouren zu drehen. Nur dann, weil sie fragt nach der Wirksamkeit, der Nachhaltigkeit der Effekte, das haben sie dann, wenn sich das vom Kissen sozusagen in den Alltag transferiert, diese andere Lebenshaltung und größere Bewusstheit sich selbst gegenüber.
Vielleicht passt da ein Satz, den ich mal gehört habe, nämlich Meditation sei das Leben, sei die Welt im Kleinen. Ist das die Erklärung, die Sie gerade schon sozusagen vorweggenommen haben?
Also wir haben die ganze Welt in uns, ja, und wir sind oft im Außen aktiv. Und wenn wir uns mal zurückziehen und das ganze Revue passieren lassen, auch so ein bisschen aus der Vogelperspektive, es ist so für mich immer das Bild, so wie auf dem inneren Berg zu sitzen, auf so einem Berggipfel, man schaut ins Tal und sieht die ganze Geschäftigkeit des Alltags. Da so ein bisschen rauszukommen und aus der Metaperspektive aufs eigene Leben zu schauen, das ist eigentlich der Sinn der Meditation aus meiner Sicht.
Wir stellen in unserer Sendung ja die Frage, wohin wir uns bewegen. Kann Meditieren, Herr Ott, kann Meditieren die Lebensrichtung wirklich verändern? Vielleicht kann ich sogar fragen, hat die Meditation Ihr Leben verändert?
Auf jeden Fall, weil es ja mein Lebensthema geworden ist in der Forschung und ich auch sehr viel selbst meditiert habe. Es ist für mich auch ein Weg, den inneren Kompass zu finden. Ja, also aus dem Bauch heraus, aus der Intuition heraus und aus so einer Metaperspektive heraus das eigene Leben zu reflektieren. Und dann auch die Schritte in die Richtung zu lenken, die mir wirklich entsprechen. Also aus den Rollen auszusteigen, die ich gelernt habe, aus dem begrenzten Horizont herauszuwachsen. All das kann Meditation leisten.
Jetzt haben Sie gerade uns eine Zen-Geschichte erzählt, aber Ihre Philosophie ist ja eigentlich die, dass ich jetzt weder dem Buddhismus noch dem Katholizismus noch irgendeiner anderen Weltreligion beitreten muss, um wirklich ernsthaft meditieren zu können. Also Meditation funktioniert auch, aber funktioniert eben auch bei den großen Weltreligionen.
Genau, da wurde sehr viel geforscht und sehr viel erkannt und an Techniken entwickelt. Und wir sind jetzt so Schritt für Schritt dabei, herauszufinden, was diese einzelnen Techniken bewirken, wie die ineinander greifen, wie man lernen kann, den Geist, die Aufmerksamkeit, aber das vegetative Nervensystem vor allem auch selbst zu regulieren. Das ist so der erste Schritt bis hin zu den wirklich tiefen spirituellen Erfahrungen, die auch auftreten können, völlig fernab von Religion oder Institutionen. Das erleben viele Menschen ja auch spontan in der Natur oder in der Begegnung mit schöner Kunst oder in engen Liebesbeziehungen oder wenn sie dem Tode knapp entgehen. Da berühren wir ja manchmal so eine existenzielle, sehr tiefe Ebene, aus der heraus sehr viel Sinn und Stärke entstehen kann. Und das können Sie in der Meditation auch erschließen, sich diese Ressourcen.
Der Psychologe und Meditationsforscher Ulrich Ott von der Justus-Liebig-Universität in Gießen, Autor unter anderem des Buches Meditation für Skeptiker, zu Gast in unserer Gesprächsreihe Vorwärts oder rückwärts? Wohin bewegen wir uns? Einer, dessen Musik immer wieder mit dem Wort meditativ beschrieben wird, ist der estnische Komponist Arvo Pärt. Überwältigend und reduziert zugleich. Das scheint die Erfolgsformel von Arvo Pärts Musik zu sein. Man darf ihn sicher so etwas wie den Superstar der zeitgenössischen Musik nennen. Konzerte und Aufnahmen seiner Werke begeistern auch viele, die sonst nichts mit klassischer Musik am Hut haben. Dabei ist Arvo Pärt für einen Superstar ausgesprochen öffentlichkeitsscheu. Selbst an der estnischen Ostsee beim Pärnu-Festival, wo er dieser Tage kurz vor seinem 90. Geburtstag groß gefeiert wird, taucht er höchstens mal bei Proben auf. Ich habe unseren Musikkritiker Jörn Florian Fuchs gefragt, was ist das für ein Ort? 40 Kilometer von der estnischen Hauptstadt Tallinn entfernt, mitten im Wald?
Ja, das Festival selber findet an verschiedenen Orten statt, eben im genannten Pärnu, aber auch in der Kirche in Tallinn und eben ganz weit oben an der Ostsee, wo es im Wald wirklich dieses Pärt-Zentrum gibt, das vor ein paar Jahren eröffnet wurde. Es ist ein bisschen ungewöhnlich, dass ein Komponist zu Lebzeiten sowas schon bekommt, aber er hat nicht nur weltweit, sondern natürlich auch in seinem Heimatland Estland eine große Fangemeinde und es ging vor allen Dingen darum, Noten zu archivieren, eine Möglichkeit überhaupt für Recherche, für wissenschaftliche Recherche zu bieten, weswegen dieses sehr organisch anmutende Zentrum erstmal über einen kleinen Waldweg sich mal erarbeiten muss. Es geht darum, dass man da auch einen gleichsam organischen Zugang hat. Also man läuft ein bisschen durchs Gebüsch und dann kommt man zu diesem sehr schönen Ort, in dem es eine kleine Kapelle gibt, einen großen Aussichtsturm, einen Konzertsaal und eben viele Noten und Originalhandschriften von Arvo Pärt.
Eine Kapelle im Arvo Pärt-Zentrum. Nun ist Arvo Pärt tiefgläubig. Ist das dementsprechend eine russisch-orthodoxe Kapelle?
Ja, und die ist wirklich klein und da gibt es jetzt keine großen Gottesdienste, aber die nutzt wohl Arvo Pärt selber auch. Wenn man nämlich fragt, ja, wo ist er eigentlich jetzt, dann wird so ein bisschen gelächelt. Man sieht aber ein Häuschen durch die Bäume, wenn man vom Aussichtsturm etwa schaut oder auf der einen Seite des Zentrums ist. Und das ist offenbar das Haus. Das wird so ein bisschen als Geheimnis hier genommen, weil er eben wirklich sich sehr zurückgezogen hat, sehr viel meditiert, sehr viel betet, wohl auch in dieser Kapelle. Aber ich denke mal, dass er einen Schlüssel hat zu seinem Zentrum und da Tag und Nacht auch reingehen kann. Es ist ein sehr berührender Ort. Das ist auch völlig kitschfrei. Das ist jetzt nicht irgendwie mit großem sakralen Pomp, sondern ein kleiner, feiner Ort, in dem man fast wie im Vorbeigehen plötzlich hineinschaut und sagt, oh, interessant, Konzertsaal mit Kapelle gibt's so wahrscheinlich auch nur einmal.
Jetzt also zum nahenden 90. Geburtstag von Arvo Pärt wird er groß gefeiert, dort beim Pärnu-Festival. Dabei verbindet ihn ja zu seinem Heimatland Estland eine sehr wechselvolle Geschichte durch die 9 Jahrzehnte seines Lebens hindurch. Geboren noch in der stalinistischen Sowjetunion, oder?
Ja, und er ist ja dann in den 80er Jahren nach Deutschland zunächst emigriert, hat ja dort auch die große Karriere eigentlich gemacht. Und es ist ganz interessant, weil die Järvis, das sind ja auch Legenden in Estland, das gibt es den Vater Neeme Järvi und die zwei dirigierenden Söhne Paavo und Christian, die sind seit Jahrzehnten auch Pärt und seiner Frau und auch inzwischen dem Sohn von Pärt sehr eng verbunden. Die Familien sind ungefähr zur gleichen Zeit emigriert und zurückgekommen auch nach Estland. Und diese Verbindung, die spürt man auch. In dem Konzert gestern hat eine Nachwuchsgruppe von Musikerinnen und Musikern und auch von Dirigenten, Werke von Perth, aber auch von Edward Elgar hier musiziert. Die Javi Academy ist das dort. Das geht also darum, auch wirklich eine neue Generation heranzuführen, nicht nur an die Werke von Perth, sondern auch anderer Komponisten, sodass diese Nachwuchsschmiede ein wesentlicher Bestandteil ist. Der Rest ist dann eben Wissenschaft und auch ein bisschen Kulinarik, wenn man an die Waldluft denkt und diese wunderbare Atmosphäre.
Und bei allem aber dann doch viel Musik. Wir haben vorhin einen Ausschnitt gehört aus Greater Antiphones, einem Orchesterwerk von Arvo Pärt. Das war zu hören und ansonsten Pärt, so viel man hören kann?
Ja, immer eine Mischung. Also der erwähnte Elgar, aber in anderen Konzerten gibt es dann durchaus auch mal Mozart. Christian Järvi, der ein eigenes Orchester ja auch hat, der ist relativ wild im Zugang, was Arvo Pärt betrifft. Er wird zum Beispiel in Kürze dann ein Projekt machen, Pärt Mirrored. Da wird er unter anderem Coldplay und eigentlich den Einfluss, wenn man so will, der Popkultur vielleicht auf Pärt oder eher umgekehrt von Pärt auf die Popkultur reflektieren. Also dieses Festival ist, was die Form betrifft, auch durchaus offen und zelebriert den Volksheiligen Arvo Pärt zwar, aber eben nicht nur.
Das Pärnu-Festival in Estland. Johann Florian Fuchs hat von der diesjährigen Pärt-Ausgabe berichtet. Und vom hohen Norden Europas geht es jetzt in den Süden. Die Kulturmeldungen von Jörg Biesler beginnen in Italien.
Ja, dort soll der russische Dirigent und Putin-Freund Valery Gergiev am 27. Juli ein Konzert geben, und zwar im Königspalast von Caserta in der Nähe von Neapel. Dagegen gibt's Protest, sogar vom italienischen Kulturminister Alessandro Giuli. Der sagte, das Konzert könne zu einem Sprachrohr russischer Propaganda werden. Auch die Witwe des in Haft gestorbenen russischen Oppositionsführers Alexei Nawalny, Julia Nawalnaja, kritisierte die Einladung Gergievs. Sie nannte ihn in einem Gastbeitrag für die italienische Tageszeitung La Repubblica ein Förderer und Komplizen von Putins krimineller Politik. Sein Auftritt sei kein unpolitisches Kulturevent, sondern Teil einer gezielten Normalisierungspolitik. Auch Pina Piciano, Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, forderte eine Absage des Konzerts. Veranstaltet wird das Konzert von der Region Kampanien. Deren Präsident Vincenzo De Luca verteidigte das Engagement. Kultur sei ein Instrument, um einen Dialog offen zu halten, auch mit denen, die nicht so denken wie wir. Der 72-jährige Gergiev leitet das Mariinsky-Theater in St. Petersburg und das Moskauer Bolschoi-Theater. Nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine beendeten unter anderem die Münchner Philharmoniker und die Mailänder Scala die Zusammenarbeit mit ihm, weil er sich nicht vom Krieg distanzierte. Auch gegen ein geplantes Konzert der Sopranistin Anna Netrebko in Berlin gibt's Protest. Netrebko hatte sich zwar gegen den Krieg ausgesprochen, aber eine Verurteilung Putins vermieden. Am 21. Juli soll sie nun auf dem Gendarmenmarkt auftreten. Eine Demonstration dagegen ist bereits angemeldet. Demonstrationen gab es auch bereits anlässlich von Netrebkos Auftritten in der Berliner Staatsoper, zuletzt im Mai. Ein Mosaik aus römischer Zeit, das im Zweiten Weltkrieg von einem hochrangigen Offizier der Wehrmacht aus den Ausgrabungen in Pompeji gestohlen und offenbar verschenkt wurde, ist von den Erben des langjährigen Besitzers zurückgegeben worden. Die etwa 30 x 30 cm große Travertinplatte mit Mosaikbesatz zeigt ein Liebespaar in einer erotischen Szene und ist damit kulturhistorisch besonders interessant, weil Informationen über das Sexual- und Eheleben eher selten sind. Woher genau das Mosaik stammt, ist nicht bekannt. Der ursprüngliche Zusammenhang kann also nicht rekonstruiert werden. Wahrscheinlich war es Teil der Ausstattung von sehr privaten Räumen. Die Berliner Akademie der Künste übernimmt als Vorlass das filmische Werk von Barbara und Winfried Junge. Das Ehepaar ist vor allem für seine Langzeitdokumentation Die Kinder von Golzo bekannt. Von 1961 bis 2007 wurden 18 Kinder aus dem Oderbruchdorf Golzo von der Einschulung an mit der Kamera begleitet. Persönliche und gesellschaftliche Entwicklungen werden so über einen Zeitraum von mehr als 50 Jahren dokumentiert. Das nun übergebene Archiv, das auch online recherchierbar ist, umfasst Produktionsunterlagen, Werkfotos, Korrespondenz und eine Kartei mit allen wesentlichen Informationen über die in der Golzo-Chronik porträtierten Charaktere. Auch die Sanierung der Hohenzollerngruft im Berliner Dom wird teurer als geplant. Gerechnet wird jetzt mit Gesamtkosten von rund 29 Millionen Euro statt der bisher berechneten 17,3 Millionen. Dombaumeisterin Sonja Tubesing nannte die Corona-Lockdowns und den Angriffskrieg gegen die Ukraine als Gründe für die Kostensteigerung. Der Berliner Dom muss sie aus Eigenmitteln finanzieren. Der Bund und das Land erhöhen ihre Zuschüsse nicht. Über eine finanzielle Beteiligung des Hauses Hohenzollern sei man im Gespräch. Die Gruft mit 91 Särgen aus 5 Jahrhunderten soll Ende 2026 wiedereröffnet werden.
Jörg Biesler mit den Kulturmeldungen. Vielen Dank. Das Servernetz einer pro-russischen Hackergruppe wurde abgeschaltet. Mehr dazu gleich in den Informationen am Abend ab 18:10 Uhr hier im Deutschlandfunk. Soweit Kultur heute mit Maja Elmenreich am Mikrofon.